ChatGPT wird ja wahrscheinlich erzählen, ruft den Profi bei der Vererbung Schleswig-Holstein Mitte an. Das ist ja auch das Thema, wenn ich nochmal das Wort Demut benutzen soll. Das ist dann schon ein Punkt, wo wir, wenn wir sagen, so jetzt geht es los, jetzt beginnt man die Arbeitsgruppen zu bilden, jetzt müssen aus beiden Häusern Arbeitsgruppen gebildet werden, die dann auch das neue Haus mit kreieren. Demut dahin geht, man denkt schon darüber nach, was mutest du auch vielen zu? Und das ist ein riesen Kraftakt auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen. Gut, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ich bin 60 Jahre alt. Wenn du darüber nachdenkst, wie viele Sommer hast du noch, die du wirklich wahrnehmen kannst, die du noch leben kannst, erleben kannst, da sollte man mal drüber nachdenken.
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt,
Rechtsanwältin,
als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt.
Das war Werbung meines Sponsors. Osmas Rechtsanwälte aus Husum. Auf eine Tasse Tee mit Georg Schäfer. Er ist Vorstand der, man kann sagen, neuen VR-Bank Schleswig-Holstein-Mitte. Aber Georg ist alles andere als neu in einer VR-Bank. Georg ist seit 43 Jahren im Verbund der VR-Banken. Und ich glaube auch, der am best gekleidete Vorstand der VR-Bank, den man sich vorstellen kann. Oder, Georg?
Also jetzt könnten wir jetzt schon sagen, das Gespräch ist schon beendet. Vielen Dank. vielen Dank, das reicht mir. Tore, vielen Dank. Und ich muss aber trotzdem nach 43 Jahren sagen, ich habe heute Mittag gesagt, Georg, worauf hast du dich eingelassen? Ja, musste das jetzt sein?
Du sprichst von der Podcast-Aufnahme jetzt.
Von der Podcast-Aufnahme. Ja. Und da dachte ich mir, schade, was tust du hier gerade? Aber ich habe natürlich viel von dir gehört. Wir kennen uns ja ein Weilchen. Ich habe den einen oder anderen Podcast von dir gehört. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon ein bisschen geehrt, hier sitzen zu dürfen. Ja, weil du machst das ganz, ganz toll und hast tolle Gespräche geführt und nicht Frage-Antwort. Und ich glaube, darauf freue ich mich ganz besonders.
Ja, wir werden auch ein Gespräch führen und ich freue mich auch und fühle mich ebenso geehrt, hier sitzen zu dürfen. Absolutes Privileg. Vielen Dank. Und es war ja auch, können wir auch sagen, Georg, es war ja auch dein Geburtstagsgeschenk, ne?
Ja, genau. Und aber das war eben, was man geschenkt bekommen hat, muss man dann auch einlösen. Und vielen Dank dafür. Aber dennoch, naja gut, wir lassen es mal auf uns zukommen.
Aber
mal
sehen, wie schön, dass man mit 60 Jahren noch nervös und aufgeregt sein kann. Ja. Und das auch als Vorstand, oder?
Absolut. Aber weißt du, ich muss natürlich auch sagen, in diesen Zeiten, die wir jetzt alle erleben, habe ich mir natürlich auch mit 60 Jahren und mit 43 Jahren Bank auch gedacht, guck mal, du hast schon alles erlebt. Nein, hast du noch nicht, bei weitem noch nicht. Und ich glaube, man hat noch nie so oft diese Wahrheit in den Satz, sage niemals nie, reingebracht, weil das kann man jetzt weltpolitisch bei uns im Land wirklich sagen, wer weiß, was noch kommt, worauf wir wirklich noch nicht vorbereitet sind, aber trotzdem schauen wir nach vorne.
Ich möchte zuerst mal mit dir zurückblicken, nicht nach vorne schauen, sondern nach zurückblicken, nämlich auf diese 43 Jahre Volksbank. Ich sagte es schon, du hast sogar bei einer VR-Bank deine Ausbildung gemacht.
Ja.
Und 43 Jahre später, ich meine, du bist schon länger Vorstand, sitzt du aber hier auch in dieser ganz neuen fusionierten Volksbank als Vorstand. Nimm uns doch mal mit, 43 Jahre zurück zu einem 17-jährigen Georg.
Ja.
Der sich bei einer VR-Bank beworben hat. Was war das damals für eine Zeit?
Genau, mit 17 beworben, wobei gegen das Anraten meines Vaters. Oh. Mein Vater, der wollte unbedingt, dass ich eine Beamtenlaufbahn einschlage, also zur öffentlichen Verwaltung gehe. Also irgendwie Verwaltungsfachangestellter, also zur Stadtverwaltung gehe. Und aber ich glaube, wer ganz, ganz großen Anteil daran hatte, dass ich Banker geworden bin, war meine Mutter. Oh. Weil die hat, ich glaube, ich war 9 oder 10 Jahre alt, da hat sie mir zu einem besonderen Anlass eine Kinderkrawatte gekauft. So mit einem Gummiband. Man kennt das vielleicht, so ein weißes Gummiband noch dahinter, so eine Polyester-Kinderkrawatte. Und meine Mutter sagt das noch heute, ich wollte die selbst zum Schlafen legen, nicht ablegen. Und ich glaube, ich bin mit Schlafanzug und Kinderkrawatte zu Bett gegangen. Und damals hatte sich das dann schon angedeutet. Und wie es damals halt so üblich war, man hat sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben, weil ich gehöre halt einem Jahrgang an, der mit zu den geburtenstärksten Jahrgängen in Deutschland gehörte. Und habe sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben, hab dann natürlich auch bei den Stadtverwaltungen und so weiter meine Tests gemacht und auch bei der Volksbank Lingen. Ich komme aus Lingen im Emsland, südwestliches Niedersachsen. Und die Volksbank Lingen hatte dann ein Vorstellungsgespräch mit mir gemacht, mit dem Vorstand damals, und hatten mir dann direkt, ich glaube ein paar Tage nach dem Vorstellungsgespräch, schon den Ausbildungsvertrag in zweifacher Ausfertigung nach Hause geschickt. Und wenn man da so sitzt mit seinen Eltern und dann heißt es, ja, also Bank, ja, wolltest du ja mal. Und mein Vater saß immer noch, ja, wir warten mal ab, ob sich die Stadtverwaltung noch melden. Aber dann war natürlich der Punkt, wenn du zwei einseitig unterschriebene Verträge von dem Vorstand unterschrieben schon am Tisch liegen hast, dann machst du das. Und dann habe ich am 1. August 1983 meine Bankkaufmann-Ausbildung bekommen.
Warum glaubst du, hast du binnen dieser kurzen Zeit schon diese Verträge zugeschickt bekommen? Was hat damals schon dafür gesorgt, dass du Menschen von dir überzeugen konntest?
Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich damals auch auf das Gespräch gefreut. Ja, ich
habe mich auf das Gegensatz zu jetzt.
Genau.
Aufregung genau. War ähnlich. Aufregung war ähnlich.
Ja, und habe mich damals schon auf das Gespräch gefreut. Aber wie gesagt, mit 17 gehst du in eine Bank, hast ja beim Vorstand einen Termin und ja, und ich weiß nur, ich glaube, die Eröffnungsfrage von den beiden, die hat, glaube ich, die Sache schon aufgelockert. Ich habe übrigens drei Schwestern. Und einer der Vorstände fragte dann, ja, wie man denn so mit drei Schwestern klarkommt. Und dann habe ich ihm das erzählt. Eine ältere Schwester, dann zwei jüngere Schwestern. Und das hat ihm, glaube ich, das lockerte dann die Sache ganz auf. Aber ich glaube, mit das Entscheidende war, dass ich damals, vielleicht die Älteren unter uns kennen das noch, Heimorgel gespielt habe. Also Franz Lambert, die Älteren unter uns kennen ihn noch. Ja, der war damals in den 80ern total in, und dann habe ich die große Heimorgel bekommen mit Schlagzeug und mit zwei Manualen und so weiter und habe Heimorgel gespielt, und das hatte ich natürlich in die Bewerbung reingeschrieben. Und dann fragte dann eine der Vorstände, ob ich denn auch Interesse hätte, mal Kirchenorgel zu spielen, also mich dann auch weiterzuentwickeln. Und dann muss ich dir natürlich gestehen, im ersten Moment habe ich gesagt, das kommt bestimmt gut, wenn ich ja sage. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Kann man sich ja nochmal entwickeln und so weiter. Ob das jetzt nun die beiden ausschlaggebenden Punkte waren, warum ich jetzt da die Ausbildung begonnen habe, weiß ich nicht. Aber das waren so die Geschichten, die jeder, glaube ich, bei Vorstellungsgesprächen, auch in meinem Alter, immer noch weiß, wie es damals gewesen ist.
Und damals, du hast es kurz angerissen, war es ja auch noch eine andere Situation. Du sagst, du kommst aus einem sehr geburtenstarken Jahrgang. Die Anfrage auf so eine, die Nachfrage auf so einen Ausbildungsplatz damals war enorm.
Also wir hatten damals, also die geburtenstärksten Jahrgänge in Deutschland sind von 1964 bis 68. Ja. Und ich bin Jahrgang 65. Und die Volksbank Lingen war doch damals schon große Stadt. Also Lingen im Emsland hatte 40.000, 50.000 Einwohner zur damaligen Zeit auch schon. Und die Volksbank Lingen war für damalige Verhältnisse auch nicht klein. Es waren drei Ausbildungsplätze zu besetzen und darauf haben sich 380 junge Leute beworben.
Wenn wir mal jetzt heute 2026 nach Rendsburg blicken, wie ist die Situation heute, Georg? Ähnlich?
Also ich würde schon sagen, wir kriegen immer noch gute und tolle Bewerbungen, ja, auch aufgrund der Praktika, Schulpraktika, die wir anbieten. Aber ich würde sagen, dass du heute, ich sag mal, qualifizierte Bewerbung, ohne da jetzt eine Wertung reinzubringen, die wir dann auch einladen, kommst du vielleicht so auf 20, 25. Aber wir freuen uns wirklich, dass auch viele sich bei uns bewerben und dann auch bei uns anfangen, die auch gerade das Schulpraktikum bei uns gemacht haben.
Und mir sitzt hier ein Mann gegenüber, der auch gezeigt hat, war natürlich eine andere Generation, eine andere Zeit, der trotzdem gezeigt hat, ich kann mich innerhalb eines einzelnen Verbandes, einer einzelnen Firma, wenn man das so bezeichnen möchte, intern so weiterentwickeln, bis ich ganz oben bin. Und das hast du ja nun mal geschafft.
Ja, also wenn man früher, ich erinnere mich natürlich noch gut daran, auch als Auszubildender und so weiter, wenn dann der Vorstand dann durchs Haus ging, dann ist man aufgestanden, ja, und hat dann so ein bisschen gefiebert, hoffentlich spricht er mich nicht an. Ja. Und ich glaube, dann ist nicht so der Gedanke, du willst dann auch immer mal Vorstand werden, sondern man will sich dann weiterentwickeln, man ist mit Leidenschaft dabei und ich
muss... War ja auch sicherlich ein utopischer Gedanke, dass ich das irgendwann auch mal sein werde.
Aber wobei ich sagen muss, ich habe vor ein paar Jahren unsere neuen Auszubildenden begrüßt, wie wir das immer machen, am ersten Tag, am 1.8. Und dann verwickeln wir dann auch die neuen Auszubildenden durchaus mal ein Gespräch, stellen uns dann als Vorstände vor. Und dann gab es mal einen jungen Mann, der am 1.8., am ersten Tag seiner Ausbildung, zu mir, zu uns gesagt hat, ja, er würde Vorstand werden wollen. Ja, jetzt sage ich, wunderbar, sage ich, überhaupt kein Thema, das kommt mit der Zeit, wenn du ein bisschen Glück hast und überhaupt kein Problem, dann wirst du das, aber ich finde das toll, wenn da junge Leute wirklich ein Thema haben und da auch Lust dazu haben, sich zu entwickeln, aber du musst in den Jahrzehnten, Tore, musst du schon Leidenschaft für den Job und Leidenschaft für die Tätigkeit entwickeln, wie, glaube ich, alle anderen in ähnlichen Funktionen oder überhaupt im Beruf, weil ohne Leidenschaft, ohne Herzblut für die Sache schaffst du das nicht, weil du musst morgens auch wirklich Lust haben aufzustehen.
Dann versuch doch mal bitte diese Leidenschaft zu definieren, wirklich, die du da ja ganz offensichtlich hast, entwickelt hast. Was ist die Leidenschaft dahinter?
Also ich habe ziemlich früh auch gemerkt, dass ich gerne es mit Menschen zu tun habe. Ich würde es vielleicht auch so beschreiben, ich liebe Menschen und ich liebe den Kontakt zu Menschen und ich liebe den Austausch zu Menschen. Und der Beruf des Bankkaufmanns hat einen riesigen Vorteil. Du lernst sehr, sehr viele unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen allein durch die Fachbereiche kennen. Du lernst sehr, sehr viele Kunden kennen aus den verschiedensten Branchen, weil Bank, das muss ich dir nicht sagen, ist von Kind, Jugendlicher bis zum Senior, bis zum Unternehmer, da ist ja alles dabei und auch gerade in deiner Ausbildung oder so hast du es halt immer auch mit den verschiedensten Kundengruppen zu tun. Und ich habe mich immer wieder gefreut, unterschiedlichste Menschen in unterschiedlichsten Rahmenbedingungen, Situationen von Geldanlage über Kredit, über normales Sparbuch, wirklich auch dadurch kennenzulernen. Und das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und ich glaube, das ist ein Job, wo du schon den Umgang mit Menschen schon lieben solltest. Und ja, und ich bleibe einfach dabei, wenn du es... Ich liebe Menschen.
Auch heute noch. Muss man auch heute noch Menschen lieben, um bei der Bank arbeiten zu möchten? Weil ich meine, durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz, die unterstützt, braucht man doch eigentlich gar nicht mehr diesen
Menschenkontakt, ja, oder? Es ist immer, also man, das Thema Zahlen und so weiter wird uns Banken oder uns Bankern ja immer nahegelegt. Ja, ist wichtig, keine Frage. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist die Nähe ganz, ganz wichtig. Der persönliche Kontakt, das Vertrauen, ja. Und ich glaube, wir Banker haben eine ganz besondere, auch gerade wir regionalen Banker, eine ganz besondere Beziehung zu unseren Kunden. Man weiß, wo man uns findet. Wir wohnen meist sehr dicht in der Region, sehr dicht auch an unseren Kunden. Und ich glaube, dadurch, bei aller Digitalisierung, die wir haben, ja, ist immer der persönliche Kontakt auch immer noch der wichtigste, weil nur dadurch baust du Vertrauen auf.
Ich meine, wir haben alle unsere Banking-Apps auf dem Handy. Man muss nicht mehr in die Filiale gehen, um einen Überweisungsträger abzugeben oder auch ein Depot zu eröffnen. Das kannst du mittlerweile alles digital. Aber vielleicht auch aufgrund dieser Vielzahl an Apps, an Angeboten, ist diese Nähe zum Menschen, die du auch gerade angesprochen hast, wahrscheinlich, und auch das Vertrauen dahinter, so, so wichtig, oder?
Absolut. Also es ist so, dass du heute schon letztendlich deine Bank in der Hosentasche mit dir rumträgst.
Ja.
Aber auch, da kannst du sicherlich einiges machen, aber letztendlich...
Aber auch viel Mist.
Das auch.
Geldanlage, Aktien, irgendwas, ein Klick.
Solange, Tore, solange alles gut läuft, ja, und du dich nicht verklickt hast, ja, funktioniert das auch alles. Ich bleib mal bei dem Begriff, ich weiß nicht, warum er mir eingefallen ist mit verklickt, aber wenn da mal irgendwie ein Problem auftritt oder du nicht einem gewissen Standard entsprichst, ja, brauchst du Leute, die du kennst, denen du vertraust, und es sind viele, viele Entscheidungen mit der Bank, ob das Geldanlage ist, ob das junge Leute bei der Baufinanzierung sind, ob das Unternehmer sind, die Investitionen planen. Du brauchst jemanden, der individuell situativ sich auf dich einstellen kann, der dich kennt, der dein Unternehmen kennt, der auch sicherlich auch deine Branche kennt. Und das kann die Digitalisierung, auch die KI derzeit noch nicht leisten.
Ich habe deinen Weg innerhalb der Bank ja schon skizziert, Ausbildung angefangen, Vorstand. Und was heißt denn eigentlich Vorstand? Ich habe das Gefühl, du hast viel um die Ohren. Georg, ich bin froh, dass wir einen Termin gefunden haben. Aber diese Terminfindung, und das meine ich ernst, die Terminfindung mit Daniel Günther war einfacher und schneller als mit dir.
Oh Mist.
Oh Mist. Er sitzt aber auch häufiger vor dem Mikro und vor einer Kamera. Für ihn war es wahrscheinlich nicht so eine große Überwindung. Nichtsdestotrotz, du bist ein Mann, der viel um die Ohren hat. Haben viele, klar. Aber was macht ein Vorstand eigentlich? Vorstand ist ja eigentlich so ein Chef und der kann doch eigentlich delegieren und sagen, mach mal, ich mach jetzt das. Oder nicht?
Ja, das ist schon so, dass wir das als Vorstand natürlich unsere Zuständigkeiten, unser Ressort haben. Wir haben ganz, ganz tolle Assistentinnen, die uns auch zur Seite stehen und das ein oder andere auch im Blick haben. Also wenn ich unsere Assistentin nicht hätte, das wäre schon ein Thema, das muss man schon sagen, die das wirklich auch im Blick haben. Aber letztendlich, Tore, muss ich sagen, ein Vorstand, ich beschreibe es mal anders, ein Vorstand ist auch nichts anderes als ein mittelständischer Unternehmer hier in der Region. Unser Produkt ist die Dienstleistung, ist das Bankgeschäft. Und ich muss als Unternehmer genauso wie jeder andere Unternehmer, ob im Mittelstand, ob im Dienstleistung, ob im Gewerbe, er muss sein Unternehmen im Blick haben, er muss zum richtigen Zeitpunkt unternehmerische Entscheidungen treffen. Er muss, wenn er meint, dass sein Unternehmen sich irgendwie entwickeln muss, muss er diese Entscheidung treffen, zum Wohl seiner Mitarbeiter, zum Wohl seines Unternehmens, vielleicht auch zum Wohl seiner Kapitalgeber oder wenn er ein eigenständiger, selbstständiger Unternehmer ist, auch zu dem, um sein Unternehmen entsprechend auszurichten und zu entwickeln. Und nichts anderes sind wir auch. Dass du auch in der heutigen Zeit auch gucken musst, wie du, welche Entscheidungen man trifft. Es gehört auch ein bisschen Mut dazu. Mut dazu, auch Entscheidungen zu treffen. Was meine ich mit Mut? Mut ist nicht immer, dass wir Vorstände sagen, wir wissen dann ganz genau, wenn wir die Entscheidung treffen, das ist die richtige. Sondern ich würde Mut damit definieren, dass man eine Entscheidung trifft, um sich auf den Weg zu machen.
Das ist spannend, Georg. Du kennst ja BNI und heute Morgen bei BNI in Kiel war der Wochenspruch am Ende Mut, M-U-T, machen und tun.
Ja.
Ist so.
Und das ist so. Und man muss sich dann auch mal was trauen und dann auch eine Entscheidung treffen, auch Entscheidungen manchmal unter Unsicherheit. Weil wir auch in der, du hast es angesprochen, in einer Zeit leben, die sehr, sehr schnelllebig ist. Und wir können gewisse Entwicklungen, auch für so ein großes Haus, das wir sind. Du kannst nicht sagen, ja, ich sehe da jetzt irgendwie Entwicklungen und ab nächste Woche Montag machen wir das. Ja, das wird nicht funktionieren, sondern das musst du vorbereiten, das musst du entwickeln. Du musst deine Prozesse, deine Projekte haben, du musst die Mitarbeiter dazu haben. Also es ist schon Ausrichtung, Strategie, ein großer Teil an Weitblick. Das ist schon Thema. Aber es vielleicht, wenn du mir noch erlaubst, noch ein Wort, wenn ich sage Strategie, Mut, vielleicht auch ein Stück Demut, weil man auch nicht genau weiß, du mutest natürlich einer Organisation noch einiges zu. Du mutest natürlich auch deinen Mitarbeitern einiges zu, aber das macht auch jeder Unternehmer, der etwas Neues einführt. Mhm. Und wenn du Mitarbeitern oder deinen Mitarbeitern und deiner Organisation, deinem Unternehmen etwas zumutest, dann gehst du damit auch ein gewisses Risiko ein. Und das meine ich auch ein bisschen mit Demut, dass man dann auch sicherlich auch mit den Kollegen im Vorstand, aber auch selber dann auch abwägen muss, gehen wir jetzt diese Schritte, gehen wir den Schritt. Letztendlich musst du es dann auch tun, weil wir müssen uns irgendwie alle mal weiterentwickeln.
Und das habt ihr getan. Ihr habt euch weiterentwickelt und ich kann mir durchaus vorstellen, da gehörte, um die Begriffe noch einmal aufzugreifen, viel Mut dazu, sicherlich auch viel Vorbereitung, das macht man nicht, Freitagnachmittag beschließen und Montagmorgen angehen. Ich habe es gesagt, du bist Vorstand einer quasi neuen VR-Bank, einer fusionierten VR-Bank, die nennt sich VR-Bank Schleswig-Holstein-Mitte. So. Aus wie vielen oder aus welchen VR-Banken besteht dieses Konstrukt, dieses neue?
Genau. Also die beiden Banken, die hier fusioniert haben, war die VR-Bank Schleswig-Mittelholstein. Das war das Institut, in dem ich Vorstand war. Und dann haben wir die VR-Bank Westküste gehabt. Und wir beide haben dann miteinander fusioniert zu, genau richtig, wie du es gesagt hast, VR-Bank Schleswig-Holstein-Mitte. Wie ist das entstanden? Ich könnte jetzt eben noch mal darauf verweisen, Unternehmer muss sich überlegen, ob er etwas unternehmen muss für die Zukunft und so weiter. Und das haben wir in beiden Häusern getan. Die beiden Vorstandskollegen aus der Westküste, genauso wie mein Kollege und ich von Schleswig-Mittelholstein. Wir haben Kontakt miteinander aufgenommen. Wir kennen uns natürlich auch schon sehr, sehr lange in der wirklich freundschaftlichen, kollegialen Zusammenarbeit. Und dann trifft man sich und dann trifft man sich mal einmal mehr, dann trifft man sich nochmal und überlegt, ob man nicht gemeinsam noch ein Stück besser aufgestellt ist, ob man gemeinsam für die Region, für die Mitarbeiter, für die Unternehmen sich nicht dann neu aufstellen kann. Nun hat Größe nicht immer damit zu tun, dass man unbedingt besser wird, aber Größe gibt einem die Möglichkeit, viele Sachen zu entwickeln, viele Sachen für Mitarbeiter und Kunden zu entwickeln, anzubieten, die du als mittelgroße Bank so nicht kannst. Und es waren hier zwei Häuser, die VR-Bank Westküste und Schleswig-Mittelholstein, die beide eine ähnliche Größenordnung hatten, die in ihrer Region sehr, sehr verwurzelt sind, die sehr nah am Menschen sind, die beide Häuser so ein, ich nenne es mal so, das Schleswig-Holstein-Gefühl hatten, die einen so ein bisschen Westküste, ein bisschen maritimer geprägt, wir aus der Mitte heraus, aber trotzdem Schleswig-Holsteiner und das Schleswig-Holstein-Gefühl, beide hatten den Mittelstand als Schwerpunkt hatten und das passte auch vorstandseitig auch sehr gut zusammen. Das ist immer leicht gesagt, es fusionieren Banken, aber in erster Linie müssen sich zumindest die Vorstände müssen sich verstehen, müssen sich schätzen und das haben wir hier getan und haben dann auch immer weiter bei den weiteren Gesprächen festgestellt, dass wir zusammenpassen. Dann musst du das natürlich auch über den Aufsichtsrat, die Aufsichtsräte müssen das beschließen. Dann muss es unsere Vertreterversammlung, das sind die Vertreter unserer Eigentümer. In beiden Häusern müssen dann auch die Vertreter, die Mitgliedsvertreter dann natürlich auch das neue Konstrukt beschließen, als Eigentümer beschließen. Letztendlich funktioniert es nicht, wenn ein Vorstand sagt, er will jetzt fusionieren, top, die Wette gilt, sondern die Eigentümerebene, die Kapitalseite muss das beschließen.
Von wie vielen Jahren sprechen wir hier? Vorbereitungszeit?
Also ich denke mir, wenn du summa summarum, wir haben jetzt technisch fusioniert, das ist so die Endstufe, wo dann auch die Systeme auch wirklich miteinander verschmelzen. Das war jetzt im November des letzten Jahres. Also mindestens geht dem ein gutes Jahr voraus, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, wenn man die Vorgespräche so nimmt, bist du wirklich dann, also ich würde sagen, das ist schon ein Prozess von anderthalb Jahren, den du brauchst, um das auf den Weg zu bringen.
Finde ich trotzdem überraschend schnell. Also in anderthalb Jahren sowas vorzubereiten, anzugehen, umzusetzen, das ist ja auch gerade für deutsche Verhältnisse eine enorm kurze Zeit.
Absolut, ja, aber das bedarf dann auch einer tierischen Anstrengung. Wir hatten also auch, das ist ja auch das Thema, wenn ich nochmal das Wort Demut benutzen soll, das ist dann schon ein Punkt, wo wir, wenn wir sagen, so jetzt geht es los, jetzt beginnt man die Arbeitsgruppen zu bilden, jetzt müssen aus beiden Häusern Arbeitsgruppen gebildet werden, die dann auch das neue Haus mit kreieren. Demut dahin geht, man denkt schon darüber nach, was mutest du auch vielen zu? Und das ist ein riesen Kraftakt auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, so ein Projekt zu entwickeln. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, die Dynamik des Faktischen, ja, die ist bei Verkündung da. Und dann musst du natürlich, dann geht es auch darum, Prozesse, Organisationseinheiten, das neue Unternehmen aufstellen. Es geht um Personen, es geht um, Positionen. Und da wirst du mir vielleicht auch aus deiner unternehmerischen Tätigkeit auch recht geben, du kannst damit nicht lange warten. Du musst dann auch gerade deinen Führungskräften, deiner ersten Führungsebene relativ schnell schon eine Perspektive geben, wo geht es hin? Und da darfst du dir nicht viel Zeit lassen.
Und vor allem den perfekten Zeitpunkt gibt es eh nie.
Das ist es.
Ja, du hast gesagt, deine Bank und die Feuerbank Westküste war ähnlich aufgestellt, ähnliche Größenordnung, die Vorstände kamen miteinander gut aus. Nichtsdestotrotz, es gibt ja, und das hat mich auch überrascht, das weiß ich noch gar nicht so lang, korrigiere mich gerne, aber 30 unterschiedliche VR-Banken in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es ja noch einige ganz andere. Warum habt ihr beiden VR-Banken gesagt, wir machen jetzt was zusammen? Was mit den anderen? Können die nicht auch noch dazu kommen?
Aber weißt du, das ist...
Oder braucht gar nicht, weil auch hier im Umland, so in der Umgebung, sind ja auch noch kleinere VR-Banken, die nicht jetzt dazugehören.
Aber weißt du, Tore, es hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Um deine Frage konkret zu beantworten. Eine Genossenschaftsbank und alle, die du eben so genannt hast, ich würde sagen, die sind alle im Schnitt zwischen 100 und 150 Jahre alt. Die sind alle in den Regionen groß geworden. Die haben alle ihre Mitglieder und somit ihre Eigentümerstrukturen. Du kannst eine Genossenschaftsbank weder übernehmen, noch kannst du sie kaufen, sondern die Mitglieder müssen es halt beschließen. Und so hat jede, es gibt so roundabout noch 630 Volks- und Raiffeisenbanken im Bundesgebiet aus den diversesten Größenordnungen. Jeder hat so, ist ein mittelständisches Unternehmen in seiner Region und ist dort auch gewachsen. Und letztendlich bin ich wieder beim Thema Entscheidung von Unternehmern. Man muss sich dann, es hat auch damit zu tun, man trifft sich, man kennt sich, man guckt an, was passt so an Region zusammen, was passen an, passen die Vorstandskollegen zueinander, ergänzt man sich gut im Vorstand, passen die Regionen zusammen. Und wir haben also gesagt, so zwischen St. Peter und Kappeln, ja, Gelting, Handewitt und Aukrug, ja, sind wir gut vertreten mit unseren Filialen und es hat gepasst. Aber du machst dann, wenn du als Vorstand dich mit Kollegen dann zusammensetzt, wo du auf beiden Seiten sagst, es könnte zusammenpassen, es wird jetzt kein, es läuft nicht so, dass du jetzt hingehst und sagst, du klapperst erstmal alle ab und machst so ein Showlaufen, wer bietet eigentlich was, um zu gucken, mit wem fusionierst du jetzt, sondern ja, es muss dann individuell, situativ, es muss dann auch passen. Und da hat sich bei uns relativ schnell, bei uns vier Vorständen und auch im Aufsichtsrat dann die Meinung durchgesetzt, wir passen ganz gut zusammen. Und dann startete die Dynamik des Faktischen.
Wenn man so eine Fusion ansteuert und auch herbeiführen möchte, denkt man ja auch darüber nach, was hat meine Bank davon, was habe ich davon, was haben meine Kunden davon? Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen.
Ja.
Zu beginnen mit dir als Vorstand. Was habt ihr zwei Vorstände, die ihr wart, davon, dass ihr jetzt fusioniert habt? Jetzt seid ihr ja zu viert. Ist das ein Vorteil?
Also in der ich fange mal vorne an. Warum fusioniert man? Und ein kleiner Schmunzler, wir haben zur Vorbereitung der Vertreterversammlung, also der Versammlung, die dann über die Fusion beschließt, sowohl im Althaus Schleswig-Mittelholstein als auch in der Westküste, haben wir sogenannte Vertreterdialoge gemacht. Das heißt, wir haben diese Vertreter eingeladen und haben denen unser Vorhaben vorgestellt. Und da hatten wir eine Veranstaltung im Konventgarten. Und da ist einer unserer Vertreter aufgestanden, den ich sehr gut kenne, ist ein Unternehmer und sagt, Georg, ja, ich habe mir das jetzt alles angehört, aber was habe ich als Kunde denn davon, dass ihr jetzt fusioniert? Und dann habe ich ihm wortwörtlich gesagt, vielen Dank für die Frage, das ist besser, kann man es nicht schildern. Es sind mehrere Punkte, die ich vielleicht so ganz kurz anschneide. Ab einer gewissen Größenordnung hast du auch die Möglichkeit, den Mitarbeitern Perspektiven aufzuzeigen. Wir werden, ich hatte ja mal ganz am Anfang gesagt, geburtenstarker Jahrgang, jetzt haben wir eher ein Fachkräfteproblem. Das heißt, du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen du auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Fähigkeiten, im Rahmen ihrer Wünsche auch Entwicklungsperspektiven bieten musst. Das kann ein großes Haus, weil wir andere Möglichkeiten haben, weil wir uns fachlich anders entwickeln können. Du kannst gewisse Fachabteilungen ganz anders entwickeln. Du kannst sie ganz anders ausstatten, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Personal, mit Fach-Know-how und hast damit auch die Möglichkeit, diese Mitarbeiter dann auch an dein Haus zu binden. Und auf der anderen Seite entwickelt sich ja unsere Welt, unsere Gesellschaft weiter. Die Unternehmen werden globaler, die Unternehmer werden größer. Und somit musst du auch eine Bank haben, die auch den Mittelstand in ihrem Wachstum dann auch entsprechend begleiten kann und auch begleiten muss. Auch hier unsere regionalen Unternehmen, die dann auch entsprechend wachsen. Und dann müssen sie eine Bank haben oder eine Partnerbank haben, die dann also in der Lage ist, sowohl fachlich ein Unternehmen weiterzuentwickeln, als auch natürlich in deren Wachstum, was die Kreditmöglichkeiten angeht, weiterzuentwickeln. Also den Mitarbeitern fachlich etwas zu bieten, den Unternehmern etwas zu bieten und somit letztendlich der Region auch mehr Know-how zu bieten. Ich gebe dir mal nur 2, 3 Beispiele. Wir haben jetzt durch die Fusion einen Bereich mit einem Bereichsleiter, der sich nur für die Zuständigkeit für Agrar und erneuerbare Energien hat. Ein Riesenthema. Vor ein paar Jahren hätten wir noch gesagt, wozu braucht ihr einen Bereich, der Bereichsleiter des Gesamtprokuristen unseres Hauses, der sich um Agrar erneuerbare Energien kümmert. Genauso haben wir einen neuen Bereich Private Banking, was die vermögensqualifizierte Vermögensanlage angeht. Bis hin also von Generationenberatung bis hin Nachfolgeplanung. Das ist also ein Riesenthema. Dann haben wir halt einen Bereich Firmenkunden, der sich entsprechend entwickelt, was ich eben gesagt habe, wo auch ein Know-how, gewisse Größenordnung auch da sind. Wir haben einen Bereichsleiter Bauen und Wohnen, auch ein Riesenthema, alles was mit der Immobilie zusammenhängt. Ich habe einen Fachbereich, der auch in meinem Ressort ist, Marketing, Kommunikation. Und so ein Bereich Marketing, Kommunikation, wenn du den meinen Vorstand vor 43 Jahren gefragt hättest, Marketing, Kommunikation, hätte er gesagt, ja okay, die bestellen Werbegeschenke für die Sparwoche. Ja. Davon bist du ganz, ganz weit weg. Marketing, Kommunikation, muss ich dir jetzt nun überhaupt nicht sagen, Social Media etc. Kommunikation, Marketing ist wieder ganz was anderes, als es noch vor ein paar Jahren war. Und dazu brauchst du Leute, dazu brauchst du gute Leute, Fachexpertise, die du dir im wahrsten Sinne des Wortes aufgrund der Entwicklung leisten musst, aber aufgrund einer gewissen Größenordnung auch dann nur leisten kannst, wenn du eine gewisse Größenordnung hast.
Alles nachvollziehbar. Ich blicke jetzt auf den Privatkunden, der sein Angestelltengehalt bei euch angelegt hat, der ein bisschen am Sparen ist, der vielleicht auch noch einen Kredit bei euch laufen hat, der regelmäßig an den Geldautomaten geht, um Geld zu ziehen, der sich möglicherweise Gedanken macht, meine einst so lokale Regionalbank, vielleicht sogar damals noch unter dem Namen Volksbank Husum, ist jetzt eine so große Bank geworden. Muss ich, beziehungsweise muss diese Person Bedenken haben, dass das Regionale, dass das Lokale, dass das vor Ort sich verändert, dass das auch weg digitalisiert, rationalisiert wird, weil diese vermeintlich so große VR-Bank jetzt den Fokus auch verändert.
Du, ganz im Gegenteil. Also wir haben...
Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass du mir zustimmst.
Aber, genau, ne? Aber ich kann dir das jetzt auch begründen. Gut. Ich kann es auch begründen, weil... ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die 150 Jahre. Wir sind dadurch groß geworden, dass wir wirklich aus der Region, für die Region da waren und letztendlich auch die Nähe, auch durch unsere Filialen, die wir haben. Übrigens, wir haben keine Filiale durch die Fusion geschlossen. Wir planen auch keine zu schließen. Wir planen sogar, die ein oder andere Filiale zu modernisieren und weiter auf- und auszubauen. Aber da fällt mir auch aus den Vertreterdialogen, die ich eben auch beschrieben habe, auch eine tolle Situation ein. In einer weiteren Vertreterdialoge, ich glaube in Schleswig war es, da ist auch jemand aufgestanden und hat gesagt, ja, liebe Vorstände, Ich kann mir ja Fusion, was ihr ja alles so erzählt, das ist alles hört sich so interessant an und hört sich auch irgendwie logisch an und Größe und so weiter. Und ich muss mich konzentrieren, VR-Bank Schleswig-Mittelholstein, und jetzt muss ich ja sagen, VR-Bank Schleswig-Holstein-Mitte, ja. Soll ich euch mal euch vorstellen, mal was sagen? Das ist mir alles ganz egal, wie ihr heißt und wie ihr welche Strukturen ihr habt. Außer mein Kundenberater Hans Hermann, der bleibt mir erhalten. Ja. Punkt. Und ich konnte ihm auch sagen, Hans Hermann ist jetzt von mir frei gewählt, ja, aber dass sein Hans Hermann ja ihm auch erhalten bleibt. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, das ist ja toll. Ja, und das ist auch eben der Punkt, wo man dann sagt, das ist auch das, was uns ausmacht, dass man im Hintergrund, was ich dir eben auch beschrieben habe, als Unternehmen Sachen aufbaut, weiter ausbaut, individuell auf Kundenbedürfnisse ausbaut, aber trotzdem den Kunden das Gefühl gibt, wir sind eine regionale Bank und wollen dadurch auch die, wir haben uns in unserer Mission gesagt, wir wollen die attraktivste Genossenschaftsbank in Schleswig-Holstein werden. Das kann man natürlich sagen, ja, aber unsere Kunden müssen es uns beweisen, dass jeder Kunde sagt, in den individuellen Anforderungen, die ich an meine neue Bank stelle, an Schleswig-Holstein-Mitte stelle, müssen die mir beweisen, dass sie wirklich die attraktivste Bank sind. Und Tore, das kriegst du nur durch Nähe, das kriegst du nur durch Beziehung hin.
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt,
Rechtsanwältin,
als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger.
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt.
Das war Werbung meines Sponsors. Osmas Rechtsanwälte aus Husum.
Du hast die Nähe angesprochen. Du bist die Bank, ihr seid nah dran an den Menschen, an euren Kunden, an Unternehmern, am Mittelstand.
Ja.
Und das Gespräch haben wir auch damit begonnen, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit natürlich leben, in einer Welt, die nicht planbar ist, die nicht kalkulierbar ist. Wie nimmst du die Stimmung in der Unternehmerschaft hier in der Region derzeit wahr?
Also ich bin wirklich, vielleicht erlaubst du mir noch mal ein bisschen auszuholen. Wir sind sehr mittelstandsgetrieben hier. Wir haben einen ganz tollen, kompetenten Mittelstand, auch einen sehr diversen Mittelstand, also von Handwerk, Handel, auch durch unser neues Haus Tourismus, muss ich dir nicht sagen, wenn ich sage zwischen St. Peter und Kappeln. Wir haben die Mitte Schleswig-Holsteins, wir haben die Küstenregion. Und unser Mittelstand, ich habe es zur Corona-Zeit erlebt, dass der Mittelstand hier gut aufgestellt war. Wir haben beidseitig davon profitiert, dass der Mittelstand hier gut auf, weil der Mittelstand hatte in diesen Zeiten eine Bank, die ihn kannte, die handelnden Personen kannte und dann auch in schwierigen Zeiten zur Seite stand. Und auf der anderen Seite hatten wir Mittelständler, die sich im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas haben einfallen lassen, um dann auch sich dann noch weiterzuentwickeln. Und das erlebe ich auch derzeit, dass unser Mittelstand trotz manchen besagten Konjunktureinbrüchen und so weiter, den würde ich schon als sehr innovativ bezeichnen, als sehr fleißig bezeichnen. Wir sind hier schon in einer tollen Region, die von Landwirtschaft über Mittelstand doch sehr breit gestreut ist und somit, ich glaube, auch zum Bundesgebiet eine sehr, sehr gute Basis hat oder ein Fundament hat, noch besser ausgedrückt, das uns doch das ein oder andere aushalten lässt. Aber wir haben gerade in den letzten Tagen mit unseren Volkswirten darüber diskutiert, wie geht's weiter, Spritpreise, Konjunkturentwicklung, wo man nicht ganz genau weiß, was noch alles auf uns zukommen kann. Aber da bedarf es sicherlich auch politischer Rahmenbedingungen. Da bewegt sich auch einiges in unserem Land. Und ich denke mir aber, die Schleswig-Holsteiner und die Schleswig-Holsteiner Unternehmer, die halten das aus. Aber auch durch Fleiß und durch Motivation, die wir versuchen, uns gegenseitig abzugeben.
Das ist sehr diplomatisch geantwortet von dir. Ich höre raus, die Unternehmer, mit denen ihr regelmäßig im Austausch seid, die sind leidgeprüft und geplagt, ja. Dennoch bleibt der Grundoptimismus vorhanden.
Absolut. Absolut. Und da muss ich auch wirklich sagen, es ist natürlich, man muss sich natürlich auch bewegen, und wir machen auch sehr viel auf Veranstaltungen oder so weiter, wo man dann auch den Kunden auch durchaus nahe bringt, was alles noch auf sie zukommt. Vielleicht nur ganz kurz ein Stichwort, ja. Ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast draus machen, ist KI, künstliche Intelligenz. Das wird uns als Bank intern, aber auch die Unternehmer enorm beeinflussen. Und da sehe ich auch so ein Thema, wo ich auch sagen muss, da müssen sich auch die Unternehmer jetzt ganz, ganz, das ist auch ein Tipp von mir, wirklich so schnell wie möglich drum kümmern. Und jeder, der mal, ich nenne mal ChatGPT, sich damit mal auseinandergesetzt hat und das auch für sich, für sein Unternehmen mal ausprobiert hat, genutzt hat, ja. Tore, das wirst du mir bestätigen, der wird feststellen, was da an ungeheurem Möglichkeiten da drin hängt. Und es hat mal ein schlauer Mensch in Deutschland mal vor kurzem gesagt, das ist vergleichbar mit der damaligen Entwicklung der Dampfmaschine. Ja, da denkt man vielleicht, ist ein bisschen übertrieben, was damals ja die Dampfmaschine das Industriezeitalter eingeläutet hat. Ich muss wirklich, und ich traue mich mal an dieser Stelle zu sagen, ja, das ist etwas, weil ich mich auch mit ChatGPT und mit KI durchaus beschäftige, wo ich sage, ja, da ist was dran.
Ich kenne den Vergleich mit der Erfindung der Atombombe, weil die Dampfmaschine hat sehr, sehr viel Gutes hervorgebracht, und das wird KI auch, definitiv. Eine Atombombe hat per se nie was Gutes hervorgebracht, aber ne, in Abschreckungsmaßnahmen in gewisser Weise schon, aber hat auch ganz viel Leid hervorgebracht. Und das kann eine KI natürlich auch. Eine KI kann uns so viel unterstützen, aber auch so viel einreißen. Also ja. Eine KI ist ungeheuerlich, hast du gerade gesagt, den Begriff, in beide Seiten. Ungeheuerlich beeindruckend. Alleine nur ChatGPT an der Oberfläche ist es ja nur kratzend. Aber auch, was man mit KI alles oder was Menschen mit KI anstellen können.
Und da, Tore, da mache ich mir auch ein bisschen Sorge, weil wir hatten jetzt gerade eine Veranstaltung in Frankfurt, die ich besucht habe, da hatten wir die Möglichkeit, von uns einen Avatar zu erstellen. Ja. So ein 8-Sekunden-Avatar, ne? Das ist ja bei KI so, dass diese Video-Avatare so 8 Sekunden laufen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, auch mal so 3 Sätze dem Avatar in den Mund zu legen. Tore, das macht mir schon Angst. Wenn du da dir meinen Avatar dir so ansiehst, gut, ich sag mal, die mir nahestehen, meine Frau, meine Töchter, Freunde von uns, die würden sofort erkennen, dass ich das nicht bin. Die mich aber nicht so gut kennen, ja, wirklich, die können damit schon fast aufs Glatteis gelockt werden. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, okay, Avatare, KI kann einem sicherlich in den Prozessen in Unternehmen helfen, aber ich gebe dir recht, da ist die Möglichkeiten der negativen Entwicklung fast keine Grenzen gesetzt.
Nichtsdestotrotz, wir sollen kein KI-Podcast werden. Die Möglichkeiten für einen Unternehmer in der Region, für eine Bank, für jeden Einzelnen hier in der Region mit künstlicher Intelligenz ist gewaltig. Und wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, jetzt ist die Zeit, weil du hast ChatGPT angesprochen, das kann man sich einfach runterladen, einfach mal irgendwas. Agier als mein Bankberater und sag mal, was ich mit 10.000 Euro am besten machen soll, wenn ich am Ende des Jahres 8% Rendite haben möchte.
Das kann ich dir sagen, solltest dich so schnell wie möglich mit Profis unterhalten.
Punkt. Ich glaube, ChatGPT wird sagen, du gehst am besten zur neuen VR-Bank Schleswig-Holstein, bitte.
Also ChatGPT wird da wahrscheinlich erzählen, ruf den Profi bei der VR-Bank Schleswig-Holstein bitte an. Ja, das wird dir ChatGPT sagen.
Du, ich habe gehört, es wird irgendwann noch Werbung geben bei ChatGPT, natürlich, ist auch ein Geschäftsmodell, wie bei Google. Und bei Google, du googelst etwas und dann werden dir erstmal 5 gesponserte Beiträge von gekaufter Werbung angezeigt. Und ChatGPT soll in die Richtung gehen, dass dort auch, wenn ein Unternehmen in Werbung investiert, in OpenAI, in ChatGPT, dass dahingehend möglicherweise Antworten kommen. Also, ich würde sagen, euer Werbebudget in Richtung ChatGPT.
Das wird es. Aber letztendlich, Thor, um das ganz kurz zu beantworten, auch auf die Gefahr hin, dass du sagst, Georg, hast du diplomatisch beantwortet. Ja, das ist nicht nur ChatGPT, du konntest das auch googeln mittlerweile mit Anlage, Geldanlage. Aber der persönliche Kontakt zu jemandem, der dich kennt, der deine Rahmenbedingungen kennt, der dann vielleicht auch deinen Anlagehorizont, dein Profil, deine Risikoneigung kennt, sich mit so jemandem zu unterhalten, um dann auch zu sagen, wie sollst du es anlegen, wie mittellangfristig sollst du es anlegen, wie ist deine Lebensplanung, wie sind deine Familie Umstände. Das macht schon Spaß und ich glaube, das ist immer noch das, was unsere Kunden sehr, sehr schätzen, die sich Informationen durchaus überall holen, aber dann letztendlich dann der Person ihres Vertrauens entweder ihren Kredit anvertrauen oder auch ihr Geld anvertrauen.
Und ich teile deine Einschätzung, je digitaler es wird, je künstlicher alles wird, desto wichtiger ist die persönliche Nähe und das Vertrauen.
Absolut. Und auch, wie gesagt, dass man weiß, wo man jemanden findet. Und vielleicht erlaubst du mir noch einen Satz. Ich hatte ja Corona angesprochen. Als damals Corona ausgebrochen ist, da haben sich viele, viele Kunden darüber gefreut, dass sie einen Ansprechpartner hatten, dass sie jemanden anrufen konnten. Das war übrigens noch viel extremer damals zur Lehman-Krise. Ich war Lehman 2008, da war ich gerade 2 Jahre Vorstand, und vielleicht erlaubst du mir noch etwas, was mich als Vorstand sehr geprägt hat damals, so nach dem Motto, sage niemals nie. Was war am 5. Oktober 2008? Der 5. Oktober 2008, das war übrigens ein Sonntag, da stand Angela Merkel mit Peer Steinbrück, unser damaligen Finanzminister und unsere Kanzlerin, im Bundeskanzleramt am Sonntagnachmittag. Und was haben Sie da gesagt? Die Spareinlagen sind sicher.
Ja,
stimmt. Weil am 15. September 2008 hat Lehman sozusagen die Existenz eingestellt. Und dann steht da eine Bundeskanzlerin mit Peer Steinbrück und sagen, die Spareinlagen sind sicher. Und du sitzt an einem Sonntag, das haben sie bewusst auf einen Sonntag gelegt, das weiß man im Nachhinein, weil sie dann die Märkte erstmal an diesem Tag nicht beunruhigen wollten. Da sitzt du aber dann als junger Vorstand und sagst, was passiert jetzt am Montagmorgen? Was passiert jetzt am 6. Oktober? Und du weißt oder kannst dir denken, wenn dir jemand sagt, nein, Thor, mach dir keine Sorgen, es ist alles sicher,
ja,
dann denkst du, vielleicht sollte ich mal doch am Montagmorgen gucken, ob mein Geld noch da ist. Okay. Ein Satz nur noch, was habe ich gemacht? Ich habe damals mit meinem Vorstandskollegen telefoniert und haben gesagt, was machen wir? Bereiten wir uns auf Montagmorgen vor? Dann haben wir ganz schnell den einen oder anderen Kollege angerufen, auch am Markt, auf den Filialen, und haben dann gesagt, bereitet euch vor, es kann sein, dass am Montagmorgen der ein oder andere vor der Tür steht, vielleicht sogar sein Geld abheben möchte, vielleicht sogar, bitte als bildlich gesprochen, gucken will, ob es noch da ist. Ich sag dir, das war so eine der vielen, vielen Nächte als Vorstand, die ich mal nicht geschlafen habe.
Eine schöne Übergangsmöglichkeit jetzt für mich. Schlafen tust du zu Hause in deinem Privatleben. Aber was machst du noch anderes in deinem Privatleben? Eben in deinem wenigen Privatleben, das du hast. Georg, wenn du Feierabend hast, wenn du nach Hause kommst, wie gestaltest du dein privates Leben?
Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, nein, das sage ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dem Alter entsprechend. Ich freue mich wirklich, Thore. Wir haben ein schönes Zuhause. Ich wohne in Nordhorf, in der Mitte Schleswig-Holsteins.
Tatsächlich, Mittelpunkt
Schleswig-Holstein. Der geografische Mittelpunkt Schleswig-Holstein.
Hörst du mir auch hin.
Eine ganz, ganz tolle Stadt, die einem sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Wir wohnen sehr nett und deshalb freue ich mich wirklich, wenn ich nach Hause komme und wirklich mal auf dem Sofa zu sitzen oder mal mit meiner Frau und unserer in die Jahre gekommenen Hündin die, ich bin da ganz stolz drauf, fast 16,5 Jahre alt ist, also schon eine sehr betagte ältere Dame, dann auch mal durch den Stadtpark zu gehen und auch mal einen Samstag damit zu verbringen, durchs Haus zu laufen, durch den Garten zu laufen und zu überlegen, was kannst du noch irgendwo festschrauben, machen, ergänzen, verändern. Und das ist ein schönes Gefühl, um dann auch tief durchzuatmen. Wir sind gerne in Hamburg, weil ich auch eine Zeit lang in Hamburg gearbeitet habe. Nach meiner Zeit in Lingen war ich ja einige Jahre in Hamburg. Und wir lieben Hamburg. Wir sind immer dann, wenn wir es Möglichkeit sehen, in Hamburg. Wir haben zwei erwachsene Töchter.
Du hast von Leidenschaft gesprochen, ne? Leidenschaft. Für die Bank definitiv, aber was ist deine Leidenschaft außerhalb des Bankenwesens? Wo geht dein Herz richtig auf oder wo kannst du auch mal richtig mitfiebern? Wo kannst du vielleicht auch mal aus dir herauskommen?
Ja, du wirst jetzt sicherlich sagen, das ist jetzt irgendwie Standard. Nein, ich muss sagen, ich habe zu meiner Hamburger Zeit habe ich eine gewisse Beziehung zum HSV entwickelt.
Das tut mir leid, ja.
Zum HSV entwickelt, das muss ich nun mal sagen. Und das jetzt nicht nur, jetzt wirst du natürlich sagen, jetzt frage ich danach, jetzt sitzt da vor dem Mikro, jetzt muss natürlich Holstein Kiel sagen, ja, nein, Holstein Kiel ist auch eine Herzensangelegenheit, keine Frage. Vielleicht um das Trio zu schließen, FC Bayern ganz nett, aber es ist eher weniger. Und ich muss sagen, ich bin gerne im Stadion bei Holstein und sage auch in dieser Stelle, Holstein wird in der zweiten Liga bleiben und wird auch in der ersten Liga wieder aufsteigen. Ich freue mich irgendwann auf das neue Stadion auf einen Sieg in Kiel im neuen Stadion gegen den HSV.
Das ist eine schöne Vision. Auch darüber würde ich mich auch freuen. Glaubst du denn, dass du immer noch in der VR-Bank als Vorstand sein wirst, wenn das der Fall ist? Weil so viele Jahre, Georg, hast du ja gar nicht mehr.
Du, ja.
Ja, glaubst du. Ja, gut.
Kurze, knappe Antwort.
Ja. Aber dann muss das ja in den nächsten 5, 6 Jahren passieren, ne?
Zweifle ich nicht daran. Also jetzt die Saison, wir bleiben in der zweiten Liga, Holstein Kiel, dann in der nächsten Saison steigen wir wieder in die Bundesliga auf und dann sind wir in 27 wieder in der ersten Bundesliga.
Du, man merkt, dass du HSV-Fan bist, weil die spinnen auch immer so.
Und ja, dann,
die träumen auch
und
immer.
Und dann Tore, nein, muss ich noch abschließen, dann 27, 28 sehe ich mich noch im Dienst, ja, und da freue ich mich auf das Spiel.
Und wann ist es soweit, dass du nicht mehr hier im Dienst bist? Ist das du, als Vorstand fest vorgeschrieben? Der Kerl darf irgendwann nicht mehr oder sollte auch also irgendwann nicht mehr?
Das ist so das Thema. Also ich habe, wir sind zu viert im Vorstand. Wir haben uns ganz toll im Ressort aufgeteilt. Ich habe wirklich noch Lust und Leidenschaft dazu. Und sicherlich wäre es jetzt gelogen, wenn ich sage, mit 60 und 43 Jahren ist es sicherlich absehbar. Aber ich habe mich noch auf keinen Zeitraum festgelegt. Ich möchte diese Bank, auch meine Bank, wenn ich das so sagen darf, Schleswig-Mittelholstein, die ich mit in diese Fusion, in die neue Bank mit eingebracht habe, mit meinen Kollegen zusammen, da möchte ich auch jetzt unser neues Haus Schleswig-Holstein-Mitte gemeinsam mit den Kollegen auch noch weiterentwickeln. Wir sind jetzt, wie gesagt, 4 Monate erst nach technischer Fusion und ich habe da auch noch Lust darauf, so ein bisschen Tradition mit Moderne zu verbinden.
Gut, dann Georg, hast du es fast geschafft. Nämlich eine Frage. Na. Zum Abschluss immer die gleiche Frage. Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Es dauerte auch ziemlich lang, bis wir es geschafft haben, aber wir haben es jetzt getan. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Ich liebe den Podcast von Lanz und Precht. Richard David Brecht und Markus Lanz. Und die haben ja einmal die Woche haben sie ihren Podcast, die beiden. Ja. Die sind für mich, das unterscheidet sich noch von Lanz seiner Sendung im Fernsehen. Die sind da noch ein bisschen anders drauf. Und ich bin wirklich von Richard David Brecht, ich kann nicht immer alle seine Thesen voll unterschreiben, aber das ist für mich einer der intelligentesten Philosophen, Intellektuellen, die wir so im Land haben, dazu stehe ich, und Markus Lanz, Dito, also mit den beiden zusammen mal einen Tee trinken und mit denen mal die Lage der Nation zu diskutieren, dazu hätte ich echt Lust.
Ich teile da deine Einschätzung. Ich durfte schon mal mit Markus Lanz eine Tasse Tee trinken. Ich habe nämlich, das weißt du glaube ich nicht, während meines Studiums 3 Monate in seiner Redaktion hospitiert.
Hey.
In Hamburg, ist in Altona, sitzt die Lanz-Redaktion, auch das Studio. Mhm. Habe ich während meines Journalistikstudiums gearbeitet. Ein ganz, so wie er, finde ich, auch rüberkommt. Ein ganz bodenständiger, zuvorkommender, hochintelligenter, fleißiger Mann. Und David Precht als Pendant dazu, der andere Ansichten vertritt. Aber jedes Mal, wenn ich den beiden zuhöre, ich freue mich auch immer, freitags kommt die neue Folge
online. Und ich muss immer gucken, wann ist die neue. Und ja, ich habe bisher meine ganze Liste noch keine verfolgt. Aber wenn du mir erlaubst, noch keine verpasst, wenn du mir erlaubst, dann würde ich sagen, wenn wir durch diesen Podcast ein bisschen Werbung für dich gemacht haben, würde ich sagen, für deinen Podcast immer zuerst dein Podcast und dann Lanz und Brecht.
Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich glaube dir das einfach mal, Georg. Ich glaube dir das einfach mal und könnte es sogar verstehen, wenn Lanz und Brecht priorisiert wäre, weil die sind ja auch immerhin zu zweit, ne?
Ja, aber, aber du machst das ja auch ganz toll. Aber das ist schon inspirierend manchmal, wirklich denen zuzuhören.
Ja, es geht ja auch meist 50, 60 Minuten und man hört am Stück zu und denkt, woher weiß der das? Wo nimmt er das auf einmal her? Aber auch wie er Zusammenhänge, das macht er eher meist Precht, wie er die Zusammenhänge, die gesellschaftlichen, politischen erklärt, das ist so faszinierend.
Darf ich noch mal einen Satz bringen, den ich von den beiden gehört habe? In einem der letzten Podcasts, die beiden gemacht haben, dann haben die sich auch übers Alter unterhalten. Und die beiden, zumindest Richard David Precht ist so ungefähr so mein Alter, ich glaube ein bisschen jünger. Markus Lanz ist ein bisschen jünger. Und da hatte Richard David Precht gesagt, na ja, Markus, und mal gucken, die Zeit rennt und es geht vieles voran und so weiter. Und ich, Richard David Precht, habe mir mal Gedanken gemacht, für mich in meinem Alter, wie viele Sommer habe ich noch? Kannst du dich vielleicht daran erinnern, an den Podcast? Wie viele Sommer habe ich noch? Und weißt du, und das haben die diskutiert. Ja. Du hast es gehört bei denen.
Ja, wie viele
Sommer habe ich noch?
Ja.
Da muss ich wirklich sagen, gut, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, ich bin 60 Jahre alt. Wenn du darüber nachdenkst, wie viele Sommer hast du noch, die du wirklich wahrnehmen kannst, die du noch leben kannst, erleben kannst, da sollte man mal drüber nachdenken.
Du hast zwischendurch den Begriff Demut genannt und da wird man definitiv sofort demütig, wenn man darüber nachdenkt.
Ja.
Altersunabhängig, finde ich.
Genau.
Auch wenn ich darüber nachdenke, okay, 33 Sommer hast du schon verlebt.
Genau.
Denn lass uns zusehen, Georg, dass wir jetzt hier fertig werden, weil wenn ich rausgucke, sommerliches Wetter, du sollst mindestens noch diesen Sommer erleben.
Ich danke dir, dass du mich besucht hast. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ja, vielen Dank.
Ich sag auch vielen Dank, Georg Schäfer. Wieder eine weitere Erfahrung und das mit 60. Wie schön ist das?
Danke.
Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Georg Schäfer, Vorstand der neuen VR-Bank Schleswig-Holstein-Mitte. Danke.
Danke.